Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Das Bundeskabinett hat sich heute mit den Arbeitsbedingungen in der fleischverarbeitenden Industrie beschäftigt. Höchste Zeit, meint die Opposition. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hätte die Missstände in den Schlachthöfen längst beseitigen können, kritisierte am Mittag der FDP-Bundestagsabgeordnete Reinhard Huben bei uns im Deutschlandfunk.
Das ist Zuständigkeitswirrwarr. Der Arbeitsschutz ist Ländersache. Die privat gemieteten Unterkünfte sind von den kommunalen Ordnungsämtern zu prüfen. Die Arbeitssicherheit, da kümmert sich die Berufsgenossenschaft drum. Und der Zoll kümmert sich um Schwarzarbeit und Mindestlohn. Das hätte alles schon vernünftig geregelt werden können.
Klingt kompliziert und erschwert die Kontrollen. Wir berichten. Das Kabinett hat außerdem die Lohnfortzahlung für Eltern während der Corona-Krise verlängert. Und wir schalten nach Brüssel, wo die EU-Minister heute über mögliche Urlaubsreisen im Sommer beraten haben. Nach der Sendung folgt im Programm der Hintergrund, heute mit dem Thema Kontrolle in der Krise, die kleine Anfrage im Bundestag. Der Druck war groß. Durch diverse Corona-Infektionsherde in der deutschen Fleischwirtschaft stehen die Arbeitsbedingungen der Branche seit Tagen im Fokus. Viel wurde diskutiert und heute hat das Kabinett beschlossen, dass sich einiges ändern soll. Keine Werkverträge mehr, strengere Kontrollen. Das Signal ist klar, es soll durchgegriffen werden. Doch ob die Vorhaben des Kabinetts auch so einfach durchzusetzen sind, ist noch nicht klar. Volker Fintermer berichtet.
Nach dem Streit der vergangenen Tage und dem Widerstand aus den Reihen der Union hätte man eigentlich einen schwächeren Kompromiss erwarten dürfen als den, der heute verabschiedet wurde. Etwa in der Art, dass die umstrittenen Werkverträge künftig stärker kontrolliert werden. Aber der heute im Kabinett verabschiedete Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil geht tatsächlich weiter und sieht jetzt ein Verbot der schwer zu kontrollierenden Werkverträge für große Schlachtbetriebe vor, das mit dem Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten soll. Dort dürfen dann nur noch direkt angestellte Mitarbeiter tätig sein.
Eine Wurzel des Übels in der Fleischwirtschaft und für die teilweise empörenden Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt auch in der Konstruktion von Sub- und Subunternehmertum. Das nennen einige gerade Werksverträge. Das sind Zustände, die nicht nur die Beschäftigten, sondern die Allgemeinheit gefährden. Und deshalb hat die Bundesregierung schnell und konsequent durchgegriffen.
Subunternehmer werden künftig nicht mehr zugelassen. Aber dazu kommen zwei Einschränkungen, die den Kompromiss mit der Union wohl möglich gemacht haben. Zum einen soll das nur für Unternehmen gelten, deren Kerngeschäft das Schlachten und die Fleischverarbeitung ist, also reine Schlachtbetriebe und nicht die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie. Und ausgenommen sind auch Handwerksbetriebe. Heißt im Umkehrschluss, davon betroffen sind tatsächlich nur die großen Unternehmen. Aber auch nur dort fanden bislang die über 600 Covid-19-Infektionen statt, die es gleich in mehreren Bundesländern gegeben hat, weil von den Subunternehmen die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. Der 10-Punkte-Katalog soll da jetzt Abhilfe schaffen.
Es ist zum einen nicht akzeptabel, dass, wenn an bestehende Gesundheitsregeln und Arbeitsschutzregeln sich einige offensichtlich, gerade was Beschäftigte aus dem Ausland betrifft, nicht halten, dass an dieser Stelle ganze Landkreise mit in Verantwortung genommen werden und dann erlebt haben, dass durch das Infektionsgeschehen, das ursächlich offensichtlich in einer Fleischfabrik den Ausgang gefunden hat, ein ganzer Landkreis wieder in den Lockdown geführt wurde.
So Arbeitsminister Hubertus Heil. Neben dem Verbot von Werkverträgen sehen die Eckpunkte auch eine digitale Zeiterfassung für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit vor. Außerdem strengere Kontrollen der Hygienestandards und Mindestanforderungen für die Unterbringung der Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland. Das schließt eine Meldepflicht für alle Unterkünfte mit ein. Und die möglichen Bußgelder werden auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt. In der Fleischbranche sorgt der Beschluss für Unmut. Ein verbesserter Arbeitsschutz wird gut geheißen, dazu zähle aber nicht das Verbot von Werkverträgen. Und die enge Beschränkung auf die Fleischindustrie sei eine willkürliche Diskriminierung, wo bereits die Frage gestellt wird, ob das rechtlich Bestand haben kann. Das wird im weiteren parlamentarischen Verfahren mit Sicherheit eine Rolle spielen. Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände spricht von einem höchst fragwürdigen Eingriff in die durch das Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit, mit dem man jetzt dem staatlichen Kontrollversagen begegnen wolle. Grünen-Chef Robert Habeck begrüßte dagegen die Eckpunkte, sie seien aber noch nicht weitgehend genug.
Es zeigt, was möglich ist, wenn man entschlossen handelt. Die gleiche Entschlusskraft, die die Bundesregierung heute mal gezeigt hat, die wünsche ich mir jetzt für das Agrarsystem insgesamt.
Dazu gehört für Habeck auch der Mindestpreis für landwirtschaftliche Produkte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte den Regierungsbeschluss, denn die bisherigen freiwilligen Regelungen hätten nichts an den katastrophalen Zuständen in der Branche geändert, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel.
Volker Fintermer zu den geplanten Veränderungen in der Fleischbranche. Ab 19.10 Uhr auch Kommentarthema bei uns. Viele berufstätige Eltern planen derzeit immer noch von Woche zu Woche. Noch immer sind vielerorts Schulen und Kitas nicht oder nicht komplett geöffnet. Und so bleiben viele Mütter und Väter zu Hause in einer wirtschaftlich schwierigen Phase, in der viele Unternehmen auf Kurzarbeit umstellen und über Einsparungen nachdenken. Der Druck auf alle Beteiligten ist hoch. Und ein wenig davon will die Bundesregierung vorerst rausnehmen, indem sie die Lohnfortzahlung für Eltern, die zu Hause bleiben, erst einmal weiter verlängert. Johannes Kuhn berichtet.
10 statt bislang 6 Wochen Lohnersatz pro Elternteil, bei Alleinerziehenden insgesamt 14 Wochen. Wer Kinder unter 12 Jahren selbst betreuen muss und deshalb nicht arbeiten kann, erhält länger Geld. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zeigte sich mit der vom Kabinett beschlossenen Verlängerung zufrieden.
Das ist eine wichtige Entscheidung und auch ein familienpolitischer Erfolg, der natürlich in Ergänzung zu den Bemühungen läuft, in den Ländern jetzt auch weitere Schritte der Öffnung zu gehen. Das ist unsere erste Priorität. Kinder brauchen Kinder.
Angesichts der stufenweisen Schulöffnungen und des erweiterten Kita-Notbetriebs war zunächst im Gespräch gewesen, die Regel sogar auslaufen zu lassen. Dies war heftig kritisiert worden. Die Sozialdemokraten hatten auf eine Anschlussvereinbarung gedrungen, Anfang der Woche hatte dann auch die Union Zustimmung bekundet. Eltern erhalten laut Infektionsschutzgesetz eine Lohnfortzahlung in Höhe von 67% des Nettoeinkommens. Die Grenze für den ausgezahlten Betrag liegt bei 2016 Euro im Monat. Arbeitgeber können sich das Geld vom Staat erstatten lassen, die Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte. Wie viele Eltern die Leistung in Anspruch nehmen, ist nicht bekannt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die erneute Befristung der Regel und hält 80% Lohnersatz für notwendig. Zudem bemängelt DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel, dass die Mitarbeiter kein Anspruchsrecht haben, sondern mit dem Arbeitgeber verhandeln müssen.
Die Rückmeldungen aus betroffenen Familien, die sind nicht nur am Rande ihrer Belastungen, sondern auch durch diese Frage, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht und weiter zu organisieren ist, unerhört belastet. Deswegen haben wir ja auch gesagt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen einen klaren Freistellungsanspruch, damit sie gegenüber den Arbeitgebern nicht auch noch in Rechtfertigungsnot geraten.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betont, dass die Regeln sich auch den stufenweisen Öffnungen anpassen. Eltern können künftig auch einzelne Betreuungstage in Anspruch nehmen.
Wichtig ist auch, dass die Regelung flexibilisiert wird. Wir haben ja erlebt, dass am Anfang der Corona-Pandemie Schulen, Kitas und Tagespflegeeinrichtungen nicht zur Verfügung standen. Mittlerweile gibt es teilweise Öffnungen in Kitas und Schulen, aber keine vollständige Kinderbetreuung. Deshalb ist es wichtig zu flexibilisieren. Das heißt, die Inanspruchnahme kann auch tageweise erfolgen.
Mit Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kündigten am heutigen Mittwoch 2 weitere Bundesländer eingeschränkten Kita-Regelbetrieb für Juni an. Der Kinderschutzbund fordert bereits eine flächendeckende Öffnung von Kitas und Schulen.
Johannes Kuhn zur verlängerten Lohnfortzahlung. Mehr zu dem Thema finden Sie auf unserer Homepage unter dlf.de/Nachrichten. Das glasklare Wasser in Venedig, das war so ein Symbolbild der Corona-Krise, das zeigen sollte, seht her, wie schnell die Umwelt sich erholt. Immer wieder hat man in den letzten Wochen gehört, was für Chancen sich da ergeben könnten aus dieser Zeit, dass man die Investitionen nutzen wolle, um auf den notwendigen Umweltschutz einzugehen. Die Wirtschaft scharrt nun schon lange mit den Füßen und will loslegen. Damit das nicht unkontrolliert geschieht, hat das Umweltbundesamt heute in Berlin einen 15-Punkte-Plan vorgestellt und fordert einen Klimacheck bei den Konjunkturhilfen. Frank Capellan berichtet.
2020 sollte dem Klimaschutz endgültig zum Durchbruch verhelfen, doch der Kampf gegen Corona könnte uns um Jahre zurückwerfen. Der Chef des Umweltbundesamtes will gegensteuern. Dirk Messner drängt die Bundesregierung dazu, alle Konjunkturprogramme darauf zu prüfen, ob sie den Klimazielen dienen.
Und jetzt werden Weichen gestellt. Und wenn wir 2030 dann zurückschauen werden, dann gibt es 2 Möglichkeiten, die wir kommentieren werden. Die eine Kommentierung wäre, Corona hat das Wachstumsmuster der fossilen und ressourcenintensiven Wirtschaft verlängert. Die andere Weichenstellung würde sein, die Antwort auf die Wirtschaftskrise verursacht durch die Corona-Pandemie wurde zum Sprungbrett, um Klimaschutz im Jahr 2020 entscheidend voranzubringen.
Wir haben es in der Hand, meint Messner und bringt Beispiele. Die Fluggesellschaften müssen unterstützt werden, aber Wir müssen die Hilfen an die Anschaffung emissionsarmer Flugzeuge koppeln. Es macht keinen Sinn, in überholte Technologien zu investieren. Prämien für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sind seiner Ansicht nach von gestern. Und staatliche Kredite will Messner davon abhängig machen, wie sehr sich Unternehmen Klimaschutz und Digitalisierung zu eigen machen.
Also in das Neue investieren, in die Zukunft investieren.
Alle Staaten der Welt nehmen unglaubliche Summen in die Hand, um die Wirtschaft zu stützen. Der ideale Zeitpunkt, um im Sinne des Umweltschutzes zu steuern, glaubt auch die Chefvolkswirtin der Kreditanstalt für Wiederaufbau. In dieser Krise liegt eine große Chance, versichert Fritzi Köhler-Geib. Wenn wir kluge Kreditprogramme auf den Weg bringen, wird deutscher Erfindergeist belohnt werden.
Wenn Deutschland zeigen kann, dass das Vereinen von Wachstum und nachhaltigerem Wirtschaften zusammen funktioniert, dann hat das weltweit Signalwirkung. Es ist nichts überzeugender als eine andere Regierung, die einen Weg einschlägt und zeigt, dass es auch funktioniert.
Harald Bratke vom Fraunhofer-Institut sieht Chancen auch für den Export deutscher Technologie. Der Ausbau der Windenergie muss voranschreiten, fordert der Professor. Aber auch eine starke Förderung der Solarenergie kann seiner Überzeugung nach nicht nur in Deutschland neue Arbeitsplätze schaffen.
Wir werden weltweit erneuerbare Energietechnologien installieren müssen. Das heißt, das schafft Arbeitsplätze, gerade zum Beispiel in Afrika, in sonnenreichen Regionen. Wir können auch dort helfen, dass sie ihre Krise mit überwinden.
Für die verantwortliche Ministerin ist all das nicht neu. Svenja Schulze drängt seit Beginn der Corona-Krise darauf, Konjunkturprogramme und Klimaschutz miteinander zu verbinden.
Der Kompass, mit dem man entscheidet, ist, hilft das, Arbeitsplätze und die Unternehmen hier zu unterstützen und zahlt das ein auf die Klimaziele? Ich glaube, dieser Kompass, den müssen wir beibehalten.
Bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit sich die sozialdemokratische Umweltministerin in der Koalition mit der Union durchsetzt. Kann. Der Chef des Umweltbundesamtes hat da noch sehr weitreichende Ideen. Die Politik müsse auch und gerade durch das Steuersystem lenken.
Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass allein für Kerosin Subventionen in Höhe von 8,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Das sind falsche Anreize. Wir wollen den Einstieg vorschlagen in eine sozial-ökologische Steuerreform, in der wir die Belastung von Arbeit reduzieren und die Belastung von Emissionen und Umweltverbrauch verteuern.
Messner sieht insgesamt Grund zu Optimismus. Dass Merkel und Macron gerade den europäischen Green Deal zu einem wichtigen Bestandteil ihres Wiederaufbauprogrammes gemacht haben, könnte seiner Überzeugung nach dazu führen, dass 2020 doch noch ein Jahr des Klimaschutzes wird, trotz oder gerade wegen der Corona-Krise.
Frank Kapellan berichtete. Spätestens seit Mitte März ist es ein Thema, die Debatte um mögliche Firmenübernahmen in der Gesundheitsbranche. Als nämlich damals durchsickerte, dass US-Präsident Trump ein Auge auf das Tübinger Unternehmen CureVac geworfen hatte, wegen dessen Arbeit an einem Impfstoff gegen Covid-19. Jetzt hat das Bundeskabinett beschlossen, eine Art Schutzgesetz für Medizinfirmen einzuführen, um zu verhindern, dass Gesundheitsunternehmen ohne das Wissen der Bundesregierung ins Ausland abwandern. Theo Gers berichtet.
Die Sorge vor dem Ausverkauf deutscher Spitzentechnologie und vor der Abhängigkeit von ausländischen Herstellern treibt die Bundesregierung um. Sie verschärft die Außenwirtschaftsverordnung, obwohl die Wirtschaft selbst heftig protestiert. Die Meldepflicht bei geplanten Übernahmen oder Beteiligungen wird auf den Gesundheitssektor ausgeweitet. Das zielt auf deutsche Firmen, die zum Beispiel Impfstoffe, Arzneimittel, persönliche Schutzausrüstungen wie Masken oder auch Beatmungsgeräte herstellen. Ab einer Beteiligung von 10% muss diese künftig angezeigt werden. Das Wirtschaftsministerium kann so die Übernahme oder Firmenbeteiligung prüfen und im Zweifel auch untersagen. Die Stoßrichtung ist eindeutig, die Meldepflicht greift immer dann, wenn ein Investor von außerhalb der EU kommt, also etwa aus China oder den USA. Die deutsche Wirtschaft lehnt diese Ausweitung der Meldepflicht ab. Gerade jetzt in der Corona-Krise dürfe die Regierung keine neuen Hürden für ausländische Investoren aufstellen, erklärt Stefan Meyer vom Bundesverband der deutschen Industrie.
Wir sehen mit großer Sorge, dass eben die Möglichkeiten zur Auslandsinvestition in Deutschland immer mehr eingeschränkt werden.
Doch die Corona-Krise ist für Wirtschaftsminister Altmaier der Anlass, um künftig auch bei Gesundheitsfirmen genauer hinzuschauen. Sie zeige, wie wichtig medizinisches Know-how und eigene Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa in Krisensituationen seien. Altmaier denkt dabei an den Fall des Tübinger Unternehmens CureVac, von dem es im März hieß, US-Präsident Trump wolle dessen Know-how bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes exklusiv für die USA aufkaufen. Die Sache klärte sich auf, aber der Schrecken blieb. Die deutsche Industrie erkennt das Problem durchaus an. Sie zweifelt aber umgekehrt, ob ausgerechnet der Staat bestimmen kann, was eine Zukunftstechnologie ist, wo bei Übernahmen hingeschaut werden muss und wo nicht, so Stefan Meyer.
Vor einiger Zeit hätte beispielsweise noch niemand Beatmungsgeräte als Schlüsseltechnologie empfunden. Heute ist das vielleicht der Fall. Auch das Handy oder besser gesagt das Smartphone hätte vor 15 Jahren noch niemand als Schlüsseltechnologie definiert. Heute ist es mit Sicherheit eine Schlüsseltechnologie. Ich glaube, man kann ex ante schwer festlegen, was eine Schlüsseltechnologie ist. Und die Gefahr ist tatsächlich groß, dass man mehr Rechtsunsicherheit schafft, indem man den Anwendungsbereich des Außenwirtschaftsgesetzes immer mehr ausweitet.
Genau das hat Altmaier aber vor. Schon jetzt gibt es Prüfrechte beim Verkauf kritischer Infrastruktur, etwa Stromnetzen. Nun folgt der Gesundheitsbereich und in Kürze geht es um kritische Technologien wie Robotik oder die künstliche Intelligenz. Doch Deutschland schotte sich nicht ab, betont Altmaier und verweist auf Zahlen. Prüfung einer Beteiligung heiße nicht automatisch auch deren Verbot. 400 Prüffälle gab es in den letzten 4 Jahren, weniger als 1%, also maximal 3, wurden vom Ministerium gestoppt. Und immer habe es dafür gute Gründe gegeben, heißt es aus dem Ministerium.
Theo Gers berichtete. Es ist ein Luxus, der einem aber jetzt umso mehr fehlt. Urlaub. Nachdem viele Menschen schon um Ostern auf ihre Urlaubspläne verzichten mussten, ist immer noch offen, ob und inwieweit Urlaubsreisen im Sommer trotz Pandemie möglich sein werden. Heute haben die EU-Minister in einer Videokonferenz dazu beraten. Grundlage waren die Vorschläge der EU-Kommission, die eine stufenweise Öffnung der Grenzen vorsehen. Zugeschaltet ist dazu unsere Korrespondentin aus Brüssel, Bettina Klein. Frau Klein, was wurde da heute jetzt genau besprochen?
Ja, wie Sie sagten, die Empfehlungen der Kommission, die vor einer Woche herausgegeben wurden und in schöner europäischer Gepflogenheit, haben sich die zuständigen Tourismusminister heute in einer Videokonferenz darüber ausgetauscht. Und ich wage mal zu prophezeien, das war noch nicht die letzte in den nächsten Wochen, denn es sind doch mehr Fragen noch offen als beantwortet. Das meiste liegt ja in der Verantwortung der Mitgliedstaaten bei diesem Thema, aber es gibt natürlich den Wunsch, sich doch zumindest abzustimmen, soweit das möglich ist. Und der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli, Kroatien hat ja im Augenblick die Ratspräsidentschaft, der hat bei der Pressekonferenz gerade angedeutet, es wird wohl zunächst hinauslaufen auf bilaterale Vereinbarungen, weil eben Staaten auf Grundlage ihrer epidemiologischen Situation entscheiden müssen, wie viel Tourismus, wie viel Verkehr, unter welchen Bedingungen können sie zulassen. Das heißt, Länder, die weniger stark betroffen sind, werden sich schneller öffnen als andere. Es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen in den Staaten über die Maßnahmen zum Beispiel, die bei der Einreise notwendig sein müssen. Also welche Hygienemaßnahmen etwa, unter welchen Bedingungen im Land ist eine Gesundheitsversorgung gewährleistet, wenn Urlauber sich zum Beispiel bei der Reise infizieren. Darauf wird man auch Rücksicht nehmen müssen. Also das Ganze der Situation angemessen, abgestuft, doch unterschiedlich. Und wir können jetzt nicht erwarten, eine einzige Lösung für ganz Europa. Davon kann man nicht ausgehen.
Jetzt wird die Zeit bis zum Sommerfenster natürlich nicht kleiner. Viele schielen so ein bisschen auf Urlaubspläne. Jetzt ist die Frage, wie schnell kann es da jetzt überhaupt noch weitergehen?
Naja, das ist ja wirklich am Laufen, sage ich mal. Es wird ja auch in Berlin weitere Beratungen geben, auch auf multilateraler Ebene mit einigen Urlaubsländern. Und der zuständige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Mareis, hat an der Videoschalte jetzt hier teilgenommen und er hat in der Pressemitteilung danach erklärt, es gibt erste abgestimmte Schritte zur Wiederherstellung der Freizügigkeit. Weitere sind angestrebt, aber er hat auch gesagt, der Urlaub wird in diesem Jahr anders sein als sonst. Wir werden mit Einschränkungen leben müssen und ich denke, da wird jeder noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis sozusagen klar wird, wohin kann es gehen. Die konsequente Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln bleibt unumgänglich, sagt Bareis. Wir wollen den Reiseverkehr wiederbeleben, aber wir müssen sorgfältig abwägen zwischen Gesundheitsschutz, Reiselust und wirtschaftlichen Interessen. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand im Grunde genommen. Er sei aber auch zuversichtlich, dass das gelingt und es gute Chancen gibt, dass viele Menschen wieder in die liebsten europäischen Urlaubsregionen reisen können. Also so viel Optimismus wollte er da heute schon verbreiten.
Bettina Klein aus Brüssel zu den Beratungen der EU-Minister zum Thema Sommertourismus. Vielen Dank. EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte ein großes Bild gemalt. Im Januar hatte sie ihre Vision des europäischen Green Deals mit der ersten Mondlandung verglichen. Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, das ist tatsächlich ambitioniert. Jetzt kam das Raumschiff jedoch schon ins Schwanken, bevor es richtig starten konnte. Einige skeptische Stimmen sahen den Green Deal durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie schnell am Ende. Doch heute hat die EU-Kommission konkrete Ziele vorgestellt, die helfen sollen, den Green Deal umzusetzen. Paul Vorreiter berichtet.
Passend zum Weltbienentag setzt die EU-Kommission ein Zeichen. Mit einer neuen Biodiversitätsstrategie will sie das Artensterben bekämpfen und dabei einen der Hauptverursacher des Artenrückgangs zur Verantwortung ziehen, die intensive Landwirtschaft. Die Agrarindustrie sieht sich zwar durch die Corona-Pandemie besonders belastet, aber EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sieht es genau andersherum. Artenvielfalt und eine gesunde Natur könnten vor Krankheiten schützen, neue Jobs schaffen und die Landwirtschaft insgesamt zukunftsfähiger machen.
Because we believe that in this period.
Denn wir glauben, dass wir gerade in der Corona-Pandemie darüber nachdenken müssen, wie wir widerstandsfähiger werden können, sagte Timmermans. Aus Sicht der EU-Kommission soll eine Trendwende geschaffen werden. Die bisherigen weitgehend unerfüllten Ziele beim Artenschutz sollten durch verbindlichere Marken ersetzt werden. Anlass dafür nachzusteuern gibt es. Bis auf die Karpatenregion oder den Norden Skandinaviens gibt es in Europa kaum intakte Ökosysteme mit ausreichender Artenvielfalt. In Zukunft sollen 30% der See- und Wasserflächen in der EU daher für den Naturschutz ins Auge gefasst werden. Ein Drittel davon besonders streng geschützt werden, also weitgehend naturbelassen bleiben. Das Ganze soll durch ein Renaturierungsprogramm ergänzt werden. Und auf die Landwirtschaft kommen Auflagen zu. 50% weniger Pestizideinsatz, ebenso Reduktion von Antibiotika und Dünger. Dazu sollen 25% der landwirtschaftlichen Fläche dem Ökolandbau gewidmet werden.
We will also act. To address and reduce.
Wir werden auch gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen und das Tierwohl stärken, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mit Blick auf die Vom Hof auf den Tisch-Strategie, die nachhaltige Lebensmittel fördern soll. Die EU-Kommission verspricht ein verpflichtendes Nährwertlabel für Lebensmittel. Es soll Verbrauchern Orientierung geben, wenn sie sich über nachhaltige Produkte informieren wollen. Doch die müssten das Angebot auch annehmen, hob Kommissionsvize Timmermans hervor.
These strategies, they're not about telling people what to do.
Es gehe nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, wie sie sich ernähren sollen. Es gehe stattdessen um Aufklärung, sagte Timmermans. Nach der Präsentation der beiden Strategien stehen also erstmal viele Zahlen und Zielmarken im Raum. Noch ist unklar, wie viel davon wirklich umgesetzt wird. Nach und nach will die EU-Kommission die Rechtstexte auf den Weg bringen. Zudem kommt, wie der nächste EU-Haushalt 2021 bis 2027 aussehen wird und ob ein Paradigmenwechsel darin stattfinden wird, ist noch unklar. Bislang liegt der Fokus auf Direktzahlungen an Landwirte. Mittel für Umweltschutz und Ökolandbau spielen eine deutlich geringere Rolle. Die Reaktionen auf die Strategien fallen unterschiedlich aus. Naturschutzverbände loben, dass die Strategien in die richtige Richtung zeigen. Von einem Generalangriff auf die europäische Landwirtschaft spricht der Deutsche Bauernverband. Norbert Linz von der CDU, Chef des Agrarausschusses im Europaparlament, hält die Vorschläge ebenso für unausgewogen.
Das Papier der EU-Kommission ist mehr Stückwerk als Strategie. Anstatt die ganze Lebensmittelkette anzuschauen, liegt der Fokus und die Verantwortung hauptsächlich auf der Farm. Das ist weder fair noch erfolgsversprechend.
EU-Parlament und Regierungen sowie die Bürger sind jetzt aufgerufen, die Pläne zu diskutieren. Nach und nach will die EU-Kommission die Pläne konkretisieren.
Paul Vorreiter zu den Plänen der EU-Kommission, die heute ihre Biodiversitätsstrategie vorgestellt hat. Die Bundesregierung möchte Opfer rechter Gewalt schützen und unterstützen. Bundesjustizministerin Lambrecht, SPD, kündigte ein entsprechendes Gesetz an, und zwar nach der ersten Sitzung des Kabinettsausschusses zum Rechtsextremismus. Mitte März wurde dieser Ausschuss eingerichtet, als Folge der Anschläge von Hanau. Nach der Sitzung äußerte sich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU.
Aus diesem Bereich ist unsere Sicherheit in Deutschland am stärksten bedroht. Wir haben zweitens uns ausgetauscht über die ganzen Maßnahmen der Repression. Also wir verfolgen diese Dinge mit Nulltoleranz in Deutschland, haben auch schon große Erfolge mit Verbot von rechtsextremistischen Vereinen und Ähnlichem. Und das Dritte war, dass wir die Prävention gegen Extremismus sehr stark ausbauen wollen in Deutschland.
Über Wochen war unklar, wie es bei Lufthansa weitergeht. Jetzt hat es nach Spiegelinformation eine politische Einigung gegeben. Aus Frankfurt zugeschaltet ist für uns Brigitte Scholtes. Frau Scholtes, was wurde denn nun entschieden?
Ja, noch ist nichts entschieden. Das ist eine Spekulation, die wir nicht weiter kommentieren, so heißt es offiziell bei der deutschen Lufthansa. Auch das Wirtschafts- und Finanzministerium schweigt. Doch die Meldung des Spiegel, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hätten sich auf die Modalitäten einer Staatsbeteiligung an der Lufthansa verständigt. Die könnte doch mehr als eine Spekulation sein. Danach will der Staat sich mit 25% und einer Aktie, also einer Sperrminorität, an der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Fluggesellschaft beteiligen. Und darüber hinaus stelle er auch weiteres Kapital bereit. Und insgesamt soll es um ein Volumen von 9 Milliarden Euro gehen. Darüber war ja immer wieder gesprochen worden. Die Bundesregierung soll außerdem zwei Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden. Dem Spiegel zufolge sei ein Regierungsvertreter auf dem Weg nach Frankfurt in die Konzernzentrale der Lufthansa. Der soll das Kompromissergebnis vorstellen und möglichst rasch eine Einigung erzielen. Sollte es tatsächlich zu einem Einstieg in dieser Größenordnung kommen, dann müsste allerdings eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden. Und das dürfte dann doch noch einige Wochen dauern. Die Zeit, die drängte aber. Entschuldigung, das hatte ein weiterer Appell der Pilotenvereinigung Cockpit am Morgen gezeigt. Die hatte eine rasche Einigung angemahnt, denn die Rettung der von der Corona-Krise schwer getroffenen Airline, sie dürfe nicht an Details scheitern. Der Lufthansa läuft das Geld durch die Finger. In der Stunde 1 Million Euro hatte Carsten Spohr, Lufthansa-Chef, immer wieder gesagt, weil ein Großteil der Flotte am Boden steht, die Kosten aber weiterlaufen. Wir müssen jetzt einfach abwarten, ob diese Meldung stimmt.
Alles klar. Brigitte Scholtes mit Informationen zu der in den Medien vermeldeten Einigung zwischen dem Staat und Lufthansa. Offiziell ist da aber noch nichts. Vielen Dank. 500 Milliarden Euro. So hoch soll der EU-Hilfsfonds sein, den Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Montagabend vorgestellt haben. Das hat gemischte Reaktionen hervorgerufen, sowohl auf EU-Ebene als auch in der deutschen Politik. Auch CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach warnte heute Morgen bei uns im Interview davor, dass Deutschland sich überfordere mit all den Zahlungen. Zugeschaltet ist aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme. Herr Remme, es gibt zurückhaltende und skeptische Stimmen aus der CSU. Wie viel Überzeugungsarbeit wird Merkel denn in den nächsten Tagen in den eigenen Reihen erstmal leisten müssen?
Naja, die Union jetzt als Gruppe genommen ist etwas, das sich Angela Merkel sicher als Publikum vorgenommen hat. Und ich glaube, sie weiß, dass das Fraktionen gibt im Deutschen Bundestag, die sind leichter von dieser Idee zu überzeugen als ihre eigene Unionsfraktion. Da muss sie sich nur erinnern an die Jahre der Finanzkrise, in den Jahren, die darauf folgten, die Staatsschuldenkrise und die Frage, die ja damals schon im Raum stand, wie steht es um eine Vergemeinschaftung von Schulden auf Ebene der Europäischen Union? Dieser Gedanke hat seit jeher Gegner in den Reihen der CSU. Sie haben das erwähnt und den Abgeordneten Michelbach erwähnt. Da ist er sicher nicht alleine und er wird auch Parteifreunde in der CDU haben, die dieser Meinung anhängen. Insgesamt glaube ich, dass aufgrund der außergewöhnlichen Situation A, Corona und den Verwerfungen, die es gegeben hat, B, den Schwächungen, die diese Länder, die besonders hart gelitten haben, ohnehin schon erfahren haben in den Krisen vergangener Jahre, eine Mehrheit in der Unionsfraktion zu finden sein wird.
Sebastian Kurz hat einen Gegenentwurf einiger Länder angekündigt, die mit dem Vorschlag ja weniger zufrieden waren. Wie wurde das in der deutschen Politik aufgenommen?
Nun, ebenso unterschiedlich wie der Gedanke von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron, nur ist es in diesem Falle eben andersherum. Diejenigen Länder, diese vier Länder, Dänemark, Schweden, Österreich und diejenigen sind natürlich daran bemüht, eben ihre Ansicht, dass es diese Vergemeinschaftung von Schulden nicht geben darf, sondern dass es hier nicht um Zuschüsse an die Länder, die Geld benötigen, geben darf, sondern allenfalls auf Kreditebene diese Zahlungen geleistet werden. Das sind die Vorstellungen, die hier in Deutschland auch Unterstützer haben. Und diejenigen, die das kritisch sehen, die knüpfen ihre Hoffnungen an diese vier Länder, dass sie sich durchsetzen oder zumindest die Diskussion in ihrem Sinne beeinflussen.
Heute hat sich Angela Merkel mit Vertretern internationaler Wirtschaftsorganisationen getroffen. Ist da schon was durchgesickert, wie die Vorschläge dort aufgenommen worden sind?
Nein, das ist ein Forum, das kennt Angela Merkel. Man trifft sich zum 12. Mal in diesem Format, zum ersten Mal auf Videoebene. Da geht es eben um ein Treffen mit den Chefs von OECD, von IWF, Weltbank, WTO und der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Pressekonferenz hat vor 2-3 Minuten begonnen. Ich sehe hier das Live-Bild aus dem Bundeskanzleramt. Das werden die nächsten Minuten zeigen.
Alles klar. Vielen Dank, Klaus Remme aus Berlin, zu den Reaktionen aus der deutschen Politik und der internationalen Wirtschaft, zu den Plänen von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Das waren die Informationen am Abend. Alle Beiträge können Sie natürlich nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen noch einen schönen Abend.